SWR 2 Lesenswert Magazin.
Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Eine Stunde SWR 2 Lesenswert, das Magazin. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Heute bekommen wir erschütternde Einblicke in chinesische Straflager. Die Kronzeugin ist das erste Buch überhaupt, ein Zeugenbericht aus einem dieser Lager, in dem Chinas Regierung je nach Schätzung zwischen 1 und 3 Millionen sogenannte Staatsfeinde gefangen hält. Unser Buch der Woche. Und wir hören einen ganz besonderen Zeichner und Journalisten, den Amerikaner Joe Sacco, Meister der politischen Comicreportage.
You can get lost in the words. And sometimes images can help you structure ideas in your head and sort of put together the story yourself.
Ja, Bilder helfen dabei, eine komplexe Story zu sortieren und zu erzählen, das sagt Joe Sacco. Und das gilt einmal mehr für sein neuestes Buch, eine spannende Reise zu den indigenen Dene im hohen Norden Kanadas. Das alles und noch ein bisschen mehr in diesem SWR 2 Lesenswert Magazin. Natürlich wieder mit wunderbarer Musik, diesmal die Black Pumas. Sie begleiten uns durch die Sendung rauchiger Neo-Soul aus Texas. Songs, die ein bisschen melancholisch machen, trotzdem Funk in die Beine bringen. Hier sind sie mit Colors.
I woke up to the morning sky first. Baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean all night. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, town, town in style. With all my favorite colors, yes sir, yeah. I got all my favorite colors right on. My sisters and my brothers see them like no other. A good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. And my sisters and my brothers, they see them like no other. Oh, my favorite colors.
Die Black Pumas mit Colors hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Tja, und heute Mittag, vor wenigen Stunden, da ist in Klagenfurt der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen worden. Einer der wichtigsten deutschsprachigen Literaturpreise und normalerweise auch ein großes Lese- und Literaturschauspiel mit Publikum und mit hitzigen Jury-Diskussionen. Corona-bedingt fanden die 14 Lesungen und dann auch die Gespräche darüber der Jurymitglieder jetzt 4 Tage nur am Bildschirm statt. Carsten Otte saß für uns am Livestream. Wie viele Stunden, Carsten?
Ich glaube, sehr, sehr viele. Ich habe jetzt nicht nachgezählt. Und es geht ja auch nach den Lesungen im Grunde genommen weiter auf Twitter, Facebook und Instagram. Die Diskussionen hören nicht auf. Ich würde vielleicht gleich mal ergänzen wollen, dass es auch dieses Mal wirklich ein großes Lesefest gegeben hat. Nicht nur im Fernsehen, sondern eben auch für das Publikum, das an den mobilen Endgeräten dabei war. Sehr aktiv, ich würde fast sogar sagen, noch viel engagierter als in den Jahren zuvor. Es war ein Lesefest und das lag vor allem an den Autorinnen und Autoren, und darüber werden wir wahrscheinlich gleich auch noch reden.
Genau, das heißt, der Eindruck hat nicht getäuscht, deine Augen sind ein bisschen quadratischer geworden nach den diversen Kanälen, die du dir da reingezogen hast. Aber ich höre da gleich eine gewisse Begeisterung heraus. Das Streaming hat sich für dich also gelohnt?
Es war, wie gesagt, nicht nur ein Streaming im Netz, sondern eben auch eine Fernsehveranstaltung. Das ist wichtig. Die Jurorinnen und Juroren haben darum gekämpft, dass der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eben auch wieder im TV ausgetragen wird, damit auch die Bedeutung klar wird. Und es war tatsächlich so, dass es hier einiges Literarisches zu entdecken gab. Man muss aber auch sagen, dass sich die Qualität übersetzt hat ins Fernsehen hinaus zum Publikum, denn hier kamen Autorinnen und Autoren mit sehr unterschiedlichen Texten an den Start und die in der Tat sehr diskursive Jury, man könnte auch sagen manchmal etwas verstrittene Jury, zeigte nämlich ganz gut, dass wir von so einem Event auch wirklich im Fernsehen etwas haben. Die haben das nämlich technisch ganz gut gelöst. Die Jurorinnen und Juroren wurden zugeschaltet aus Berlin, aus Wien, vom Zürichsee, aus Graz und haben miteinander diskutiert. Und zeitweilig hat man auch vergessen, dass das Ganze eben nur digital gesteuert war.
Das finde ich, finde ich ja interessant, weil das war ja auch eine dieser großen Befürchtungen im Vorhinein, dass da viel auch von diesem Charakter dieses Wettbewerbs, der ja von dieser Live-Atmosphäre vom Publikum, von den Juroren, manchmal gibt es ja auch diese Geschichten von Autorinnen und Autoren, die wutentbrannt die Bühne verlassen haben etc. Also in gewisser Weise hat diese technische Aufrüstung, die du da gerade beschrieben hast, das dann doch kompensieren können. Also man hat gebannt diesen Diskussionen verfolgen können.
Mir ging's so, und wenn ich die Reaktionen im Netz mir anschaue, dann kann man schon sagen, dass das ein großer Erfolg gewesen ist. Gut, dass man den Ingeborg-Bachmann-Preis nicht abgesagt hat, Corona-bedingt, sondern dass man die Möglichkeiten des Digitalen ausgelotet hat. Und ich glaube, in der Vergangenheit gab es ja doch immer einige Diskussionen um den Wettbewerb. Soll man ihn weiterführen, das Geld zur Verfügung stellen für die Preise und so weiter und so fort? Lohnt es sich überhaupt literarisch? Ja, es hat sich gelohnt, und das beginnt im Grunde genommen schon bei der großen und strahlenden Siegerin Helga Schubert.
Ja, du sprichst es an, Helga Schubert, seit ein paar Stunden ist es raus. Sie ist die Siegerin dieses Jahres mit ihrem Text Vom Aufstehen. Eine verdiente Preisträgerin für dich?
Ja, auf jeden Fall. Und das beginnt schon mit dem sympathischen Auftritt der Autorin im Video. Das sind ja diese klassischen Vorstellungen, die es immer gibt beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Da stapft eine selbstbewusste, aber auch dezente Autorin durch ihren Garten. Da schwingt sehr viel Geschichte mit. Und so ist es auch. Es handelt sich bei ihrem Beitrag um eine autofiktive Prosa, um ein Mutter-Tochter-Porträt, in dem all die historischen Probleme, die dieses Verhältnis eben auch ausmacht, hineinfließen, die Lebensbrüche, die politischen Umständen geschuldet sind, DDR, Mauerfall und so weiter. Ich will das jetzt nicht im Detail aufschlüsseln, weil man diesen Text nachlesen sollte und weil man darin erkennt, dass hier eine 80-jährige Autorin im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Leben schreibt. Tatsächlich ganz unsentimental. Das hat mich auch beeindruckt, genauso wie die Jury. Unterm Strich ist das eine würdige Siegerin. Und wenn man bedenkt, dass sie schon mal eingeladen worden ist, 1980 von Günter Kunert, dann aus der DDR nicht ausreisen durfte, dass sie am Ende der 80er Jahre selbst mal in der Jury saß und jetzt eben mit 80 Jahren diesen Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat, dann ist das selbst wiederum schon Literatur und hat uns alle auch in der Tat angerührt.
Gab es neben der Preisträgerin jemanden, der für dich positiv oder vielleicht auch besonders negativ aufgefallen ist?
Ach, bleiben wir doch bei dem Positiven. Das Negative haben wir längst vergessen.
Das Wetter ist so schön,
vergessen.
Wir machen heute nur die
Positiven. Nein, überhaupt nicht. Tatsächlich gab es zwei Beiträge, die mich wirklich beeindruckt haben. Eine sehr junge Autorin, Lisa Krusche, hat eine ironische Dystopie vorgelegt, in der Roboterhunde genauso unterwegs sind wie Mensch, Maschine, Mischwesen. Das war alles sehr tiefgründig, witzig, aber auch sehr klug und hatte so eine Art Kommentar auf die gegenwärtigen Verhältnisse mitgeliefert. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann gab es noch einen ganz anderen literarischen Pol, den ich schon im Vorfeld interessant fand. Egon Christian Leitner, ein Grazer Schriftsteller, ein Berserker, der schon einen riesigen Roman veröffentlicht hat mit dem Titel Sozialstaatsroman, 1200 Seiten. Das ist wirklich ein Werk, das es zu entdecken gilt. Und der bekam wundersamerweise den dritten Preis zugesprochen. Und das freut mich für den Autor und auch für das lesende Publikum. Denn da gibt es wirklich noch einiges nachzuholen. Jetzt kann man nicht mehr sagen, dass Egon Christian Leitner der große Unbekannte der österreichischen Literatur ist. Jetzt wissen wir, dieser Mann hat wirklich was zu erzählen.
Diese Kritik am Ingeborg-Bachmann-Preis, der stand ja auch immer mal wieder so auf der Kippe, ja, oder wurde so auch als Preis der Vergangenheit betitelt. Dieses Jahr hat er sich irgendwie Corona-bedingt im Digitalformat und in diesem Format auch im Fernsehen als einen Preis erwiesen, den wir auch zukünftig auf dem Zettel haben werden.
Garantiert. Und ich nehme an, dass die durchaus klug und clever eingebauten Episoden des Digitalen jetzt vielleicht zukünftig hoffentlich dann auch wieder mit Publikum verstärkt werden. Der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb hat bewiesen, dass er lebt und dass die Literatur gerade auch in diesen Zeiten uns sehr viel geben kann.
Vor wenigen Stunden ist in Klagenfurt der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb zu Ende gegangen. Gewonnen hat die Berliner Autorin Helga Schubert. Eindrücke und Beobachtungen waren das von meinem Kollegen Carsten Otte. Vielen Dank dafür, Carsten.
Bitte.
Fire, die Black Pumas im SWR 2 Lesenswert Magazin. Und da möchte ich Ihnen jetzt einen ganz besonderen Autor und ein ganz besonderes Sachbuch vorstellen. Oder besser ein Comic. Eigentlich ist es beides. Der Comiczeichner Joe Sacco gilt als Erfinder der politischen Comic-Reportage. In den 90er Jahren lebte Joe Sacco in Palästina und er fing dort an, Reportagen über den Konflikt mit Israel zu zeichnen. In den größten Zeitungen weltweit sind seine Reportagen seither erschienen. Über den Bosnienkrieg hat er gezeichnet, war im Kaukasus oder in Indien. Das Besondere an diesen Comic-Reportagen ist, Joe Sacco hält diese Konflikte und ihre Personen mit ihren verschiedenen Interessen, mit ihren Vorurteilen und Verletzungen bis ins feinste Detail fest. Gerade ist sein neuestes Buch auf Deutsch erschienen, eine Reise zu den indigenen Dene in Kanada. Und Andrea Heinze ist für uns in die Bilderwelten Joe Saccos eingetaucht.
Es war ein Leben im Einklang mit der Natur, so beschreibt es der indigene Paul Andrew im Comic. Im Frühjahr bauten sie Kanus aus Holz und Elchleder, in denen die ganze Familie reisen konnte und Fische fangen. So viele Fische, dass sie bis in den Winter reichten. Im Sommer trafen sich die Familien am Fluss, tauschten Neuigkeiten aus, halfen einander, feierten. Im Winter dann spannten sie die Hunde vor die Schlitten und gingen in den Bergen jagen. Es war eine entbehrungsreiche Zeit voller Hunger und Kälte. Es war aber auch eine glückliche Zeit.
Ich glaube, man lernt vor allem eins: Demut. Denn ohne Demut lernt man gar nichts. Und wer hat dir das alles beigebracht? Alle.
Paul Andrew hat dem Comiczeichner Joe Sacco von seiner Kindheit bei den Dene erzählt. So heißen die Indigenen im hohen Norden Kanadas. Heute ist Paul Andrew ein alter Mann. Die Welt, von der er berichtet, gibt es nicht mehr. Der Comic »Wir gehören dem Land« berichtet davon, wie der Lebensstil der Dene zerstört wird, wie die Natur, in der sie leben, zerstört wird.
I'd wanted to do a book about climate change.
Ich wollte ein Buch über den Klimawandel und die globale Erwärmung machen, aber ich wollte das nicht so direkt ansprechen. Ich dachte, es könnte interessant sein, wie die indigenen Menschen auf den Abbau von Rohstoffen reagieren, der ja im direkten Zusammenhang zum Klimawandel steht.
Have a great relationship to climate change.
Tatsächlich erzählte Joe Sacco im zweiten Kapitel seines Comics davon, wie Ölkonzerne die Umwelt zerstören, indem sie dem Land der Dene durch Fracking Öl und Gas abpressen. Allein für die Erkundung der Böden werden der jahrhundertealte Nadelwald und Moore von Schneisen durchzogen. An den Bohrstellen ist der Wald gerodet und planiert. Die fein schraffierten Schwarz-Weiß-Bilder, mit denen Joe Sacco zuvor das Idyll vom Leben im Einklang mit der Natur zeichnete, zeigen nun eine geschundene Landschaft voller Röhrensysteme der Ölförderanlagen. Der Wald ist von Rodungen durchzogen und vom Lärm der Schneemobile, der Helikopter und der Trucks, die das Öl abtransportieren.
Wenig Lastwagenverkehr heißt, der Ölpreis ist niedrig. Fracking lohnt hier gerade nicht, weil es zu teuer ist.
Zusammen mit einer Übersetzerin reist Joe Sacco zu den Siedlungen der Däne. Hunderte Kilometer weit über unbefestigte Straßen, die nur durch Schnee und Eis zusammengehalten werden. Und genau darin liegt die Stärke seiner Comic-Reportagen, die so aufwendig zu zeichnen sind. Er fährt dorthin, wo sonst keiner hinkommt, und spricht unvoreingenommen mit den unterschiedlichsten Menschen. Er erfährt, dass es durchaus Däne gibt, die hoffen, von der Fracking-Industrie zu profitieren. Weil mit der Industrie auch die Schulbildung für die Kinder kommt, die später einmal in den Konzernen arbeiten und so den Abbau mitgestalten sollen. Und Joe Sacco berichtet von den kulturellen Missverständnissen, die das Zusammenleben und den Austausch der Däne mit den weißen Neuankömmlingen von Anfang an prägten.
Stephen Carqui, geboren in Fort Good Hope und 3 Jahre lang Premierminister der Nordwest-Territorien, erzählte mir, wie er eines Tages in der Schulbibliothek auf eine Kopie des 11. Abkommens gestoßen sei. Ich las es und war überrascht, dass die Dene all ihre Rechte abgetreten und ihr Land für $5 und ein paar Patronen und Fischernetze im Jahr abgegeben hatten. Ich weiß noch, dass ich dachte, das ist das Verrückteste, was ich jemals gelesen habe. Ich war damals 12 Jahre alt.
Es war keine Naivität, die die Däne all ihre Länder an die Weißen abtreten ließ. Es waren Kulturunterschiede, die von den Weißen ausgenutzt wurden, erfährt Joe Sacco. Denn für die Däne ist es nicht entscheidend, was auf einem Papier steht. In ihrer Kultur wird Wissen durch Geschichten weitergegeben. Mündliche Abmachungen, die von allen gehört und weitergegeben werden können, haben einen höheren Stellenwert als juristische Dokumente. Joe Sacco zeigt auch, wie zerrüttet die Gemeinschaft der Däne heute ist. Es gibt wesentlich mehr Fälle von Kindesmissbrauch und häuslicher Gewalt als im Landesdurchschnitt. Die Suizidrate ist um ein Dreifaches höher. Bei dieser Beobachtung belässt es Joe Sacco aber nicht. Er will die Ursachen für die Probleme finden.
Lieber Leser, es liegt etwas Bedrohliches über diesen Geschichten, über dem ganzen Projekt. Ich hätte es vielleicht schon früher erwähnen sollen. Bisher habe ich nur die Auswirkungen beschrieben. Aber wir müssen genauer hinschauen. Es sind nicht einfach Wilde, die unvorbereitet in eine sich schnell verändernde Welt geworfen wurden. Lange Zeit war es Kanadas offizielle Politik, den Indigenen die Wurzeln zu kappen.
Jedes Detail ist für den Autor und Zeichner Joe Sacco wichtig, um zu verstehen, warum die Däne geworden sind, wie sie sind. Lange Zeit praktizierte die kanadische Regierung eine Art erzwungene Integration. Mit Gewalt wurden den Däne die Kinder genommen und in weit entfernte Internate gebracht, um sie an den westlichen Lebensstil zu gewöhnen.
Im Internat wusste man nie, warum man geschlagen wurde. Wir wollten einfach nur weg. Aber du darfst nichts sagen, also schluckst du die Wut.
Für Joe Sacco ist das staatliche Integrationsprogramm der Grund vieler Probleme, die die Däne heute haben.
Die Internate waren immer ein Thema, wenn ich mit den Däne gesprochen habe. Sehr, sehr viele sind aus ihren Familien gerissen worden. Manchmal wurden sie in hunderte Kilometer entfernte Internate geflogen. Und dort mussten sie sich in weiße, christliche Strukturen einfügen. Das hatte schreckliche Auswirkungen für die Däne. Ihre ganze Kultur wurde so zerstört. Die starke Gemeinschaft wird nun von Alkoholismus zerrüttet, von häuslichem Missbrauch. Und das sind direkte Folgen der Traumata, die die Däne durch die Lehrer, Priester und Nonnen in den Internaten erfahren haben.
Zum Beispiel den Missbrauch durch Lehrer, der in den Internaten damals üblich war. Die Verbrechen in den Internaten wurden in Kanada längst von einer Kommission aufgearbeitet. Es gab Entschädigungen für die Däne, doch mit ihren Problemen, die für Joe Sacco eindeutig Folgen der staatlichen Umerziehungs- und Integrationsversuche sind, werden die Däne allein gelassen. In seiner Comic-Reportage porträtiert Joe Sacco zahlreiche dieser Menschen und zeichnet ihnen die Härte ihres Lebens ins Gesicht. Sein Comic nimmt sich Zeit, die Geschichten der Däne zu erzählen. Er zeigt eine indigene Gemeinde, die von einer Vergangenheit im Einklang mit der Natur erzählt, deren Gegenwart aber geprägt ist von Gewalt, Streit und unauflösbaren Widersprüchen.
Joe Sacco, Wir gehören dem Land, erschienen in der Edition Moderne. Eine dringende Leseempfehlung von Andrea Heinze. Und ein etwas anderer Blick auf Kanada, das ja übrigens in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse ist, wenn sie überhaupt stattfindet. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin, die Black Pumas mit Old Man.
Old Man, the world is on your shoulders and your heart is may you find the pretty things to beat the stormy weather. Sunsets over water, show you how to dream in the sweet power of love. Yeah. Show enough, brother, show enough, sister, the sweet power of love. Keep us elevated, baby. When the sun don't shine,
hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Ende 2019, da sorgten geleakte Dokumente, die sogenannten China Cables, für weltweites Entsetzen. Es sind Berichte, wonach die chinesische Regierung mehr als 1 Million Uiguren und kasachische Chinesen in Straflagern gefangen hält. Mit Die Kronzeugin erscheint nun ein erster Zeugenbericht einer ehemaligen Gefangenen aus diesen Lagern, Sairaul Sotbai. Sie beschreibt in dem Buch aber nicht nur das Lagerleben, sondern schon davor, und das ist wirklich interessant, wie Uiguren und kasachische Chinesen von der Regierung nach und nach als Staatsfeinde behandelt werden. Ihre Heimat verwandelt sich in einen totalen Überwachungsstaat. Ein Auszug aus Die Kronzeugin, unser Buch der Woche, gelesen von Isabelle Demey.
Wie Pilze schossen alle 50 bis 100 Meter an den Straßen entlang Kontrollposten in Form kleiner Betonbunker aus dem Boden. An jeder Ecke sah man Polizisten und Hilfspersonal in schwarzen, blauen und gelben Uniformen, die die Passanten aufhielten und ihre Papiere sehen wollten. Es lohnte sich gar nicht mehr, den Personalausweis einzustecken, weil man ihn gleich wieder hervorziehen musste. Für einen Weg von 100 Metern benötigte man bald 1 Stunde Zeit. Und auf einmal hieß es, dass sich alle Bürger zur Gesundheitskontrolle einfinden mussten. Wer sich weigerte, erhielt die Aufforderung, sich auf der Polizeistation zu melden. Wir wunderten uns, als wir uns nach AIDS-Test und Blutabnahme bei der nächsten Polizeistation zum Augenscan einfinden sollten. Sie hatten unsere Gesundheitsdaten ungefragt dorthin weitergeleitet. Demnächst kommt die dritte Generation von Personalausweisen heraus. Dafür brauchen wir bestimmte Informationen, säuselten sie, um gleich danach von jeder Person eine kurze Videoaufnahme anzufertigen. Bitte einmal lächeln, einmal traurig gucken, nach links und dann nach rechts schauen. Und wenn wir schon dabei sind, nehmen wir gleich noch Stimmproben auf. Wer brauchte Stimmproben für einen neuen Ausweis? Es geht um eure eigene Sicherheit, unterstrichen sie. In ihrer Angst redeten sich die Leute gegenseitig die Dinge schön, auf der Suche nach einer Erklärung, die sie selbst erleichterte. Wenn sie nach den neuesten Methoden arbeiten, ist es doch logisch, dass sie solche Informationen benötigen. Mithilfe all dieser Aktionen war der Staat bald dazu in der Lage, jeden Schritt jeder Person in Ostturkestan zu überwachen.
Ja, und kurz darauf wird Sara Ulsotbay selbst entführt und in ein Lager verschleppt. Sie spricht Chinesisch und Kasachisch und soll deshalb als Lehrerin die Gefangenen mit auswendig aufgesagten Regeln auf Parteilinie bringen. Hier erinnert sie sich an ihren ersten Tag.
Kaum hatte ich den ersten Fuß in den Raum gesetzt, erhoben sich 56 Menschen mit klirrenden Fußketten und riefen: Wir sind bereit! Alle trugen blaue Hemden und Hosen. Ihre Köpfe waren kahl rasiert, die Haut totenbleich. Vor der Tafel musste ich stramm stehen, seitlich flankiert von zwei Wachen mit automatischen Schnellfeuerwaffen. Kurz geriet ich ins Schwanken, so unvorbereitet und so heftig hat mich dieser Anblick getroffen. Blau geschlagene Augen, verstümmelte Finger, dunkle Flecken überall. Wie eine Kohorte lebender Leichen, frisch aus den Gräbern gestiegen. Es gab weder Tische noch normale Stühle, sondern nur kleine, für Kindergartenkinder angefertigte Plastikhocker. Für einen Erwachsenen war es nicht leicht, darauf aufrecht sitzen zu bleiben, besonders wenn man Schmerzen hatte, wie einige Männer in blutgetränkten Hosen, deren Hämorrhoiden aufgeplatzt waren. In 5 Querreihen hockten hintereinander 10 bis 12 Leute. Akademiker, Bauern, Künstler, Studenten, Geschäftsleute. Etwa 60% waren Männer zwischen 18 und 50 Jahren. Der Rest Mädchen, Frauen und Alte. In der ersten Reihe die Jüngste, ein Schulkind, 13 Jahre, groß, dünn, sehr klug. Wegen ihrer Glatze hatte ich sie erst für einen Jungen gehalten. Die Älteste, eine Schafhirtin, die erst später dazu stieß, war 84 Jahre alt. In jedem dieser Gesichter stand die blanke Angst. Alle Lichter in ihren Augen waren erloschen. Kein Funke Hoffnung mehr darin. Ich stand wie unter Schock, spürte, wie mein Mund zuckte und wollte nur noch weinen.
Und dann macht sie einen Fehler und kommt einer Gefangenen zu nahe. Beamte führen sie in einen Raum, den sie aber nur von Berichten her kennt. Es ist die Folterkammer des Lagers. Noch einmal Isabelle de May mit einem Auszug aus Die Kronzeugin.
Tatsächlich glich dieser etwa 20 Quadratmeter große Raum einer Dunkelkammer. Die Wand war vom Boden etwa 30 Zentimeter nach oben schwarz und schlampig gestrichen, als hätte jemand Schlamm an die Wand geschmiert. In der Mitte ein 3 bis 4 Meter langer Tisch, voll beladen mit Foltergeräten und Werkzeugen aller Art. Elektroschocker und Polizeischlagstöcke in unterschiedlichen Größen und Formen, dicke, dünne, lange und kurze. Eisenstangen, die benutzt werden, um Hände und Arme in unterschiedlichen Positionen hinter dem Rücken zu fixieren, um möglichst große Schmerzen zu erzeugen. Selbst an den Wänden hingen Waffen und Instrumente wie aus dem Mittelalter. Solche, mit denen sie die Finger und Fußnägel herauszogen, oder ein langer Stock, ähnlich wie ein Speer, an dessen Ende sich eine dolchscharfe Spitze befand, um sie den Menschen ins Fleisch zu rammen. An einer Längsseite waren mehrere Sitzgelegenheiten für verschiedene Zwecke aufgereiht. Elektrische Stühle und Metallstühle mit Stangen und Gurten, die das Opfer daran hinderten, sich zu bewegen. Eisenstühle mit Löchern im Rücken, durch die die Arme über die Schultergelenke geschoben wurden. Mein Blick flirrte über Mauern und Boden, rauer Zement, grau und schmutzig, ekelhaft und verwirrend, als hauste das Böse selbst in diesem Raum und nährte sich von unserem Schmerz. Ich war sicher, dass ich sterben würde, noch bevor der Tag anbrach. 2 Männer standen vor mir, einer trug eine schwarze Gesichtsmaske und geschnürte Stiefel. Er war Han-Chinese, was sein Akzent verriet und dafür zuständig, das Verhör zu führen. Der erste Satz, den er mir entgegenbelferte und den er danach fortwährend wiederholte, lautete: »Was hast du falsch gemacht?« Sie erwarteten, dass ich meine Schuld eingestand und ein Verbrechen erfand, auch wenn ich keines begangen hatte. Sein chinesischer Kollege trug die Uniform eines Polizisten und keine Maske, aber einen Elektroschocker in der Hand.
Tja, das ist wirklich alles andere als leicht zu hören und auch nicht leicht zu lesen. Es macht einen fassungslos, dass so etwas offenbar zurzeit in China passiert. Je nach Schätzung von internationalen Hilfsorganisationen sollen 1 bis 3 Millionen Menschen in solchen Lagern gefangen sein. Zaira Ulshoutbay selbst hat mit ihrer Familie mittlerweile Asyl in Schweden gefunden. Die Kronzeugin, eine Staatsbeamtin über ihre Flucht aus der Hölle der Lager und Chinas Griff nach der Weltherrschaft. Unser Buch der Woche. Der Titel erscheint am Montag im Europa Verlag.
I've got your number lonely, October 33. I've wear it on my soul's back like fair, fair, fair. And I can hear the brass string, I hear it in the nosebleeds. Where you once felt a cold breeze, think it was Halloween. I've got your number lonely, October 33. That's cold facts, fair, fair, fair. Holds me down like you know how, darling. Hold me now like you know my plight. Got your number. I do. Got your number lonely, October 33. Love's my only good thing, like fair, fair, fair. So help me hear the birds sing, I'll help you capture your dream. Let's see it in the present and try to let it be.
Die Black Pumas im SWR 2 Lesenswert Magazin. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler gilt als einer der Organisatoren der deutschen Vernichtungspolitik an Millionen von Juden. Das ist zwar schon eine ganze Weile bekannt in der Forschung, aber trotzdem ist und war vieles über Heinrich Himmlers tatsächliche Rolle im Dritten Reich nicht ganz klar. Wichtige Dokumente haben einfach gefehlt. Und dazu gehörten auch Heinrich Himmlers Dienstkalender aus den Jahren 1943 bis 1945. Die galten lange als verschollen. Das dachte auch Matthias Uhl, einer der leitenden Historiker, die nach Heinrich Himmlers Dienstkalender fahndeten. Bis
wir sie im Herbst 2013 im Archiv des russischen Verteidigungsministeriums in Podolsk entdeckt haben. Die darin erfolgten Eintragungen sind deshalb so brisant, weil dieser Zeitraum den Höhepunkt der deutschen Gräueltaten an den Völkern Europas markiert. In einem Bestand, der 122 Akten der SS, Waffen-SS und Polizei enthält, fanden sich 2 dicke Ordner, die die verloren geglaubten Terminblätter Himmlers enthielten.
Ja, und wenn Matthias Uhl das jetzt vielleicht auch so ein bisschen nüchtern erzählt, das war wirklich ein spektakulärer Fund für ihn und seine Kollegen, mit dem dann 2013 eine regelrechte Detektivarbeit begann. Denn das Forscherteam verglich die Einträge im Dienstkalender von Heinrich Himmler mit Einträgen in seinem Tischkalender, seine Telefonbuchnotizen wurden herangezogen und Niederschriften für Besprechungen und Reden sowie weitere Dokumente. Eine Riesenarbeit. Herausgekommen ist eine bemerkenswerte Edition, die Konstantin Sackers für uns gelesen hat und die Aufschluss darüber gibt, wie skrupel- und schnörkellos Heinrich Himmler selbst über schrecklichste Verbrechen Buch führte. Wie zum Beispiel an diesem Tag im Vernichtungslager Sobibor.
Der 12. Februar 1943 war für die Arbeitsjuden von Sobibor ein entspannter Tag. Die SS-Bewacher, die ihnen sonst jede Minute zur Hölle machten, durften an diesem Tag keine Peitschen und Knüppel tragen. Hoher Besuch wurde erwartet, da sollte es zivil zugehen. Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, hatte sich angesagt. Da an diesem Tag keine Transporte nach Sobibor kamen, schaffte man 100 jüdische Frauen aus dem nahen Lager Majdanek hierher. Vor den Augen Himmlers mussten sie sich ausziehen und sich die Haare schneiden lassen. Die anschließende Sonderbehandlung, also ihre Tötung durch Motorenabgase, begutachtete der SS-Chef wohl durch ein Guckloch. Die Frauen hatten es noch vergleichsweise gut erwischt. Nur zu 100 werden sie in der sonst heillos überbelegten Gaskammer wenigstens etwas Platz gehabt haben. Und das sadistische Spiel, das Gas gar nicht einzuleiten, sondern die aneinandergeklebten Opfer über Tage hinweg langsam ersticken zu lassen, sparte sich die SS dieses Mal. Heinrich Himmler wollte sehen, ob das Gas wirkte. In seinem Dienstkalender verschwendet er nur ein paar harmlose Stichpunkte auf diesen Tag.
15 bis 16 Uhr, Besichtigung des SS-Sonderkommandos. 16 Uhr, Rückfahrt nach Holm. 17 Uhr bis 18.30 Uhr, Rückfahrt mit Wagen nach Lublin. 20 Uhr, Abendessen beim SS- und Polizeiführer. Besprechung mit SS-Obergruppenführer Krüger und SS-Gruppenführer Globotschnik. Übernachtung beim SS- und Polizeiführer.
Dass nun bekannt ist, was sich hinter den knappen Eintragungen Heinrich Himmlers in seinem Dienstkalender von 1943 bis 1945 verbirgt, liegt an der vorbildlichen Edition, die der Historiker Matthias Uhl zusammen mit mehreren Kollegen herausgegeben hat. Die Wissenschaftler haben dafür den Tischkalender, das Telefonbuch und den eigentlichen Dienstkalender Heinrich Himmlers zusammengeführt, die Termine geprüft und mit detektivischem Gespür die Ereignisse hinter den wenigsagenden Eintragungen des SS-Chefs herausgearbeitet. Erst dadurch wird klar, was sich zum Beispiel hinter einem Eintrag wie Besichtigung des SS-Sonderkommandos verbirgt. Wohl kaum ein Dokument veranschaulicht die sogenannte Banalität des Bösen so gut wie dieses Diensttagebuch. Es zeigt Heinrich Himmler als etwas kleinkarierten, aber auch überumsichtigen, spätabsolutistischen Prinzling, der versucht, von der kleinsten Personalie bis zur großen Politik alles im Blick zu haben und alles zu kontrollieren. So hatte Himmler etwa am 25. Juni 1944, als die Westalliierten schon in der Normandie standen und die Russen gerade die Heeresgruppe Mitte überrollten, nichts Besseres zu tun, als vom Chef des SS-Fernmeldewesens Aufklärung darüber zu fordern.
Wie das Buch von Sigmund Freud, Sexualtheorie, in den Dienstschreibtisch des vor kurzem entlassenen Kommandeurs der SS-Helferinnenschule Oberehnheim gelangt sei.
Auch Rangfolge und Dienstalter mussten peinlichst genau beachtet werden. So beschwerte sich der Reichsführer am 20. Januar 1943 darüber,
dass auf der Decknamenliste der Sonderzüge sein Zug falsch aufgeführt worden war. Er habe erst an dritter Stelle nach den Zügen Hitlers und Görings zu stehen. Himmler verbat sich derartige Formfehler für die Zukunft.
In der Edition mit dem Titel »Die Organisation des Terrors« heißt es in der Einleitung, Himmlers Dienstkalender zeige
einen intriganten, kleinlichen, pedantischen, nachtragenden, schulmeisterhaften, verbissenen und mitunter skurrilen Bürokraten, der zusammen mit zahlreichen Komplizen täglich Mord und Gewalt plante und ausführen ließ.
Vor allem aber zeigt der Kalender einen zutiefst durchschnittlichen und gar nicht einmal unheimlichen Autokraten, der das Wort Offiziere in friedrichianischer Manier mit C schrieb und bei dem brutales Durchgreifen und weltfremde Marotte einander abwechselten. In politischer Hinsicht erweist sich Heinrich Himmler immer wieder als geradezu weltfremd. Das zeigt sich an Notizen wie diesen zu einer Rede auf der sogenannten Ordensburg-Sonthofen vom 21. Juni 1944, just an dem Tag, an dem die sowjetische Offensive Bagration begann, die eine der schwersten Niederlagen der deutschen Militärgeschichte einleitete.
Unnatürliche Koalition gesprengt. Sieg. Ausblick in die Zukunft. Siedlung 500 Kilometer. Germanisches Reich. Europäische Union. Aufbau.
Wirklichkeitsverweigerung oder wie man heute sagt, Glaube an Fake Facts, das war zu großen Teilen auch der Glaube eines Heinrich Himmler, der immerhin dem Münchner Bildungsbürgertum entstammte und katholisch sozialisiert war. Wie viel wäre der Menschheit erspart geblieben, wenn dieser Heinrich Himmler als alchemiebesessener Duodezfürst in die Geschichte eingegangen wäre und nicht als Chef einer Organisation, die einen Völkermord ausführte, von dessen bestialischer, sadistischer Wirklichkeit das Diensttagebuch in seiner formalen Sachlichkeit nicht die leiseste Ahnung verrät. Die nun vorgelegte Edition liefert viele Einblicke, wie der SS-Chef privat war. Über die Organisation des Terrors aber sagt sie, entgegen ihrem Titel, wenig aus. Wer sich durch die über 1000 Seiten arbeitet, wird wohl eher diese Erkenntnis mitnehmen. Der Reichsführer SS mag ein banaler Charakter gewesen sein. Das real existierende Böse aber, für das er verantwortlich war, war und ist nie banal.
Konstantin Sackers über die Organisation des Terrors, der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1943 bis 1945, erschienen im Piper Verlag. Take me down off your pedestal. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich nicke hier schon fleißig mit. Einfach gute Musik, die Black Pumas mit Touch the Sky, hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Und der Sänger der Black Pumas, der war übrigens bis vor etwa einem Jahr noch als Straßensänger unterwegs. Dann wurde er entdeckt und jetzt sind die beiden eine gefeierte Zwei-Mann-Band. So schnell kann's gehen. Wir machen jetzt einen harten inhaltlichen Schnitt im Vergleich zu den Beiträgen vorher und wechseln auf die Rasenplätze, die Tartanbahnen und Sportarenen der Nation. Wobei der Sportsommer 2020 ist ja Corona-bedingt ein ziemlich abgespeckter. Fußball-EM abgesagt, Olympische Spiele verschoben, die Tour de France in den Spätsommer verlegt, wenn es bis dahin überhaupt geht. Eine ganz gute Zeit eigentlich, um Sport mal nicht live zu sehen, sondern im Buch zu lesen. Es gibt etliche Sportlerbiografien, Bücher über große Triumphe und große Niederlagen. Was aber macht ein gutes Sportbuch aus? Und muss ich überhaupt wissen, wie Messi und Co. privat so sind? Darüber habe ich mit Ronald Reng am Telefon gesprochen, dem bekanntesten Sportbuchautor in Deutschland. Und los ging's natürlich erstmal mit der Gretchenfrage dieser Tage, Herr Reng. Lieber ein Geisterspiel im Pay-TV oder ein gutes Sportbuch auf dem Sofa?
Ja, das sage ich jetzt nicht nur aus Werbegründen. In der Tat bevorzuge ich da das Buch. Die Geisterspiele sind dann doch alles das, was Sport nicht ausmacht, nämlich traurig, leer, ohne Emotion. Also ich konnte sie eigentlich nur schauen, wenn ich da den Ton abstelle und die Stille nicht höre und mir vorstelle, es wäre laut im Stadion.
Haben Sie einen aktuellen Lektüre-Favoriten?
Naja, gerade lese ich was ganz Unsportliches von Vargas Llosas, Harte Jahre, Sachbuch. Aber Sportbücher, ja, ich finde die Klassiker auch im Sportbuch sehr gut. Von David Remnick, When We Were Kings, also über eine Muhammad Ali-Biografie, wo er eigentlich weniger über Muhammad Ali als Person schreibt, sondern anhand von Muhammad Ali über die 60er Jahre in Amerika auch wieder sehr aktuell, die Schwarzenbewegung, wie Schwarzen damals diskriminiert wurden. Das kann man auch aus dem Blick der heutigen Zeit lesen. Oder was ganz anderes, Matthew Syed, der war selber mal Tischtennisspieler, ich glaube sowas, der letzte Defensivspieler der Welt, der also einfach nur den Ball immer zurückgespielt hat, stundenlang. Der hat ein Buch geschrieben, da ist der Frage nachgegangen, was heißt schon Talent, wie Spitzenleistungen entstehen. Und das ist auch nicht nur für Sportinteressierte, glaube ich, interessant, sondern auch für Leute in Betrieben. Also ist immer die große Frage, Talent oder Training, was ist das Entscheidende? Und der, ja, ganz wissenschaftlich eigentlich und sehr ansehnlich zu lesen, geht der Frage nach und kommt eigentlich zum Entschluss, na, das ist die falsche Frage, Training oder Talent. Die Umstände, ist zum Beispiel eine Tischtennisplatte in der Nähe, ist ein Lauftrainer in der Nähe, spielen meine Eltern Klavier, hat man ein Klavier zu Hause? Das sind eigentlich die entscheidenden Faktoren.
An den beiden Beispielen, die Sie jetzt genannt haben, höre ich aber auch ein bisschen raus, um den Sport geht es da eigentlich nur vordergründig. Also die guten Sportbücher sind eigentlich gar keine Sportbücher.
Ja, sie sind mehr als Sport. Sport ist ja was sehr Gegenwärtiges. Also die Leute sehen Sport und es geht ihnen um den Moment, um die Spannung. Wie geht dieses Fußballspiel aus? Welcher der Radfahrer in der Spitzengruppe zieht zuerst den Sprint an? Und in dem Moment, wenn sie wissen, wo es ausgegangen ist, dann muss man sagen, interessiert die meisten Menschen der Sport nicht mehr. Es gibt aber eine doch gar nicht so kleine Gruppe von Menschen, die will dahinter schauen. Die will wissen, ja Moment, wie ist denn dieses Fußballergebnis zustande gekommen? Wer sind diese Menschen da? Und für die muss man eigentlich dann die Sportbücher machen. Denn wenn sie versuchen, nur das Gegenwärtige, nur den Moment abzubilden, dann wird das schnell relativ langweilig und die Leute wissen ja schon, was passiert ist.
Das beliebteste Genre in dem Fall sind eigentlich Biografien von berühmten Athleten, Athletinnen. Wie erfolgsversprechend oder erkenntnisreich können solche Biografien sein? Muss man sich möglicherweise nicht auch eingestehen, dass dahinter Messi, Ronaldo und Co. eigentlich gar nicht so interessant sind?
Ja, der erfolgreichste Sportler ist nicht per se der interessanteste, aber ich glaube, wie auch bei jedem Politiker, sollte es der Ehrgeiz des Autors sein, tatsächlich das Interessante zu finden. Und gerade, wenn wir das als Beispiel nehmen, bei meiner letzten Biografie, die habe ich über Miroslav Klose geschrieben, der aus der in der Pfalz aufgewachsene Rekordtorschütze aller Weltmeisterschaften. Und den kannten die Leute nur aus ganz stillen, fast schüchternen, netten Interviewpartnern aus dem Fernsehen. Und viele haben mir gesagt, was willst du denn über den schreiben? Das ist doch ein ganz einfacher, stiller Mann. Und zum einen war ich mir sicher, der hat eine ganz tolle Geschichte, weil ich die Eckdaten kannte von ihm. Also der kam mit 10 Jahren aus Polen, wurde in Deutschland einfach in ein fremdes Land sich reingeworfen, konnte die Sprache nicht. Der hat mit 20 noch auf den Dächern gearbeitet als Zimmermann und in der Kreisliga mit seinen Freunden Fußball gespielt und wurde dann der beste Torschütze aller Weltmeisterschaften. Also da war meine Faszination zum einen, wie war diese Geschichte möglich, dieser Aufstieg? Und die andere Frage, tatsächlich, wer ist eigentlich dieser Mensch, der so still und fast blass in den Interviews wirkt?
Wird Ihnen so eine Biografie mittlerweile immer schwerer gemacht, weil es die fast gar nicht mehr gibt? Also die Jungs stecken ja praktisch mit 12 schon in der Fußballakademie und pendeln dann nur zwischen Training und Schule. Also solche Klose-Biografien sind ja praktisch ausgestorben.
Richtig, das war natürlich der Anreiz dieses Buchs, dass er tatsächlich der Letzte ist, der so eine Biografie hat. Vordergründig sind die anderen erstmal eintöniger. Sport heutzutage, Sie haben es richtig gesagt, verlangt eigentlich, dass man sein ganzes Leben, oder Spitzensport, dass man sein ganzes Leben seit dem 12. Lebensjahr dem Sport total unterordnet. Und da passiert dann nicht mehr so viel nebenher. Trotzdem, glaube ich, kann man ja noch suchen nach den Typen, die einem interessant erscheinen. Und es ist auch interessant, sozusagen mal in diesen Maschinenraum reinzuschauen. Was passiert eigentlich in den Fußballakademien mit diesen 12-jährigen Kindern? Wie arbeiten die da? Und ich glaube, je tiefer man blickt, desto besser kann man ein Buch beschreiben. Eine große Schwierigkeit ist aber natürlich, dass diese heutige Generation von Fußballsportlern auch als Konsument mit nichtssagenden Interviews im Fernsehen aufwächst und viele von denen denken, es gehört sich so, nichts zu erzählen in der Öffentlichkeit und das dann auch gar nicht in der Lage sind, wirklich reflektiert zu erzählen.
Und erzählt wird mittlerweile und bevorzugt auch in Filmen. Also es gibt ja Kinofilme von Maradona über Toni Kroos jetzt sogar auch oder Bastian Schweinsteiger. Wie finden Sie denn solche Filme?
Ja, da haben Sie gerade die ganze Spannbreite genannt. Also das Beste und das Schlechteste. Der Film über Diego Maradona liefert genau das, was ein großer Sportfilm oder ein großes Sportbuch liefern kann. Blicke hinter die Oberfläche, Blicke hinter den Moment. Das sind Aufnahmen teilweise mit Super-8-Kamera, die Maradona durch Neapel begleitet haben, in Restaurants, im Training, eine totale authentische Nähe. Und der Film über Bastian Schweinsteiger ist genau das Gegenteil. Das ist eigentlich ein Werbeclip, der uns nochmal all die Bilder, die wir eh schon kennen, in ja bombastischen Emotionen mit Musik unterlegt, darlegt. Man kann sich dann von diesen Emotionen gefangen nehmen lassen und sagen, oh schön, ja, das war alles ja so ergreifend. Weil wenn man einen Schritt zurücktritt und nach diesem Film denkt, was habe ich denn da erfahren? Neues erfahren. Habe ich denn jetzt wirklich erfahren, wie Bastian Schweinsteiger ist? Welche Fragen er sich stellt? Mit welchen Emotionen er zu kämpfen gehabt? Was er erlebt hat? Damit man merken, nein, da haben sie gar nichts erfahren. Und das ist in der Tat ein erschreckender Trend, finde ich, in den letzten Jahren, dass es offenbar ein Publikum gibt, das sich zufrieden gibt mit diesem Abklatsch, mit diesem Wiederkauen von alten Bildern schön aufgelegt.
Wenn Sie sich's aussuchen könnten, oder vielleicht können Sie sich's auch gerade aussuchen, über welche Sportlerin, welchen Sportler würden Sie jetzt am liebsten schreiben?
Ja, ich mache jetzt über drei relativ unbekannte Sportler, schreibe ich zurzeit. Ich habe drei Jungs, 12 Jahre jetzt oder 10 Jahre sind es, begleitet, die Fußballprofi werden wollten. Wir haben angefangen, als sie 14, 15 waren. Jetzt sind sie 24, 25. Ihr Weg ist absehbar. Da schreibe ich gerade dran. Aber lesen würde ich ganz gerne von den Sportlern, ja, wo ich schon weiß, von denen wird es nie Bücher geben, weil das auch zu ihrem, wie soll man sagen, zu ihrem Lebenseinstellen gehört, dass man nicht alles erzählen muss. Also Steffi Graf, ihr Ehemann Andre Agassi hat eine sehr lesenswerte, sehr offene Biografie geschrieben, die heißt auch Offen, Open. Und selbst in der Autobiografie wird klar, dass Steffi Graf genau ihr Privatleben, ihr wahres Wesen nicht zeigen will. Das würde mich interessieren. Oder mit Uli Hoeneß habe ich mal drüber geredet, warum er nicht ein Buch schreibt. Der hat ja auch sehr viel erlebt und sehr viel angestellt. Und der hat leider auch gesagt, nee, das kann er nicht machen, weil das wäre nicht nur ein Erbe den Leuten zu hinterlassen, was wirklich alles passiert ist, sondern das würde natürlich auch irgendwie ja sein Leben total auf den Kopf stellen, wenn wir alle wissen, was er alles so passiert ist in seiner Karriere.
Na, vielleicht steigen Ihre Chancen, je länger Uli Hoeneß sich in seiner Rente langweilt.
Das ist, glaube ich, noch nicht abzusehen, aber er grillt ja noch Würstchen oder verkauft, er hat ja noch eine Wurstfirma und er interessiert sich sehr für Politik. Also ich fürchte, der hat noch zu viel Interessen zurzeit.
Der Autor Rodald Reng über Literatur und Sport. An seinem nächsten Buch, haben wir gerade gehört, arbeitet er gerade. Sein letztes ist eine Biografie über Miroslav Klose. Sie heißt Miro, erschienen 2019 im Piper Verlag. Zum Schluss möchte ich jetzt noch an einen Autor erinnern, dessen Bücher viele von Ihnen vermutlich kennen. Diese Woche ist Carlos Ruiz Zafón gestorben, der erfolgreichste und wahrscheinlich auch berühmteste spanische Autor. Seine bekanntesten Bücher sind Der Schatten des Windes und Der Gefangene des Himmels. Carlos Ruiz Zafón lebte schon lange in Los Angeles. Für ihn war die Schriftstellerei Magie, weil Worte aus Tinte und auf Papier ganze Welten entstehen ließen. So sagte er es einmal in einem Interview für die Hörbuchplattform Audible, das auf YouTube zu sehen ist.
The idea that you could take words made out of ink and paper and create worlds and characters and universes and stories and emotions and fear and fun and images. And you could do that just, you know, with your mind and with ink and paper. To me it seemed like magic.
Ja, und verzaubert hat Carlos Ruiz Zafón mit seinen Büchern Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Diese Woche ist er im Alter von 55 Jahren an einem Krebsleiden gestorben. Damit sind wir am Ende vom SWR2 Lesenswert Magazin. Hier folgt gleich SWR2 aktuell und danach im Hörspiel am Sonntag geht es um das geheime Tagebuch der Contessa Livia. Ich verabschiede mich mit einem letzten Song der Black Pumas, I Know You Better. Danke fürs Zuhören, genießen Sie diesen warmen Sonntag. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.